Liebe Geschwister, wir haben ja heute den Gottesdienst oder den Namen des Sonntags als Misericordias Domini. Das heißt, wir reden heute von den Barmherzigkeiten des Herrn. Und eine ganz große Barmherzigkeit des Herrn war immer wieder, dass er sich dem Volk offenbart hat, dass er gesagt hat, wer er ist und was sein Auftrag ist. Und so steht Jesus vor dem Volk und sagt ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür zum Schafstall eingeht, der ist ein Dieb und Räuber. Ich weiß jetzt nicht, was die Kinder heute in dem Sonntagsschulgottesdienst hören, aber vielleicht auch diese Stelle. Und dann werden die Kinder sagen, ist doch klar, wer über die Mauer springt, über den Zaun klettert, der hat offensichtlich nicht die Autorität, durch die Tür zu gehen. Und das erklärt Jesus den Zuhörern. Und er sagt ihnen auch, aber der durch die Tür geht, das ist der wahre Hirte. Und da kommt der Türhüter, macht die Tür auf, lässt ihn durch. Und der Hirte ruft seine Schafe bei den Namen. Sie hören seine Stimme und sie folgen. Und dann geht er raus und geht ihnen voran. Und einem Fremden folgen sie nicht, denn sie kennen die Stimme nicht. Und dann steht bei uns in der Schrift, im Johannes Kapitel 10, dass die Zuhörer Jesus das nicht verstanden haben. Die haben nicht verstanden, dass Jesus sagt, ich bin die Tür. Und deswegen spricht Jesus weiter. Er gibt nicht auf. Ach Mensch, hoffnungslos, was soll ich euch denn noch alles erzählen? Ihr versteht's ja nicht. Jesus dreht eine zweite Runde und sagt wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, waren Räuber und Diebe. Die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Und dann sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird selig werden, ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann stellt er nochmal diesen bösen Menschen gegenüber, diesen Dieb, und sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und fasst zusammen und sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das war also ein längeres Gespräch, was Jesus geführt hat, bevor unser Predigttext jetzt einsetzt. Ich möchte den Predigttext lesen und bitte noch einmal, wenn es möglich ist, aus Respekt vor dem Worte Gottes aufzustehen. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, den die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich habe diesen Text gegliedert mit den vier Punkten. Der herzensgute Hirte, der Pseudo-Hirte, die Erkenntnis des guten Hirten, der Auftrag des guten Hirten und als Anwendung meine Reaktion auf den guten Hirten. Also nachdem Jesus den Zuhörern gesagt hat, dass der Dieb über die Mauer springt und er durch die Tür kommt und sagt, ich bin die Tür, und die Menschen es nicht verstehen, sagt er noch einmal, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und eins ist ganz klar, Jesus setzt sich jetzt bewusst qualitativ von den anderen Hirten ab. Ich habe mich natürlich gefragt, was macht ein Elektriker zu einem guten Elektriker? Sind es die Fachkenntnisse? Ist es der neue Seitenschneider? Ist es das Messgerät? Ist es das Beratungsgespräch? Oder ist es die Motivation oder ist es der BMW, mit dem der Techniker vorfährt? Was macht einen Hirten zu einem guten Hirten? Der Hirtenmantel? Die Hirtentasche? Der Hirtenstab? Warum hebt sich Jesus bewusst von den anderen Hirten ab? Die Zuhörer, die es jetzt verstanden haben, haben sicherlich Psalm 23 in den Ohren gehabt, den wir gerade angesungen haben. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, jetzt kommt's, um seines Namens willen. Das ist der Schlüssel. Der Herr führt auf rechter Straße, nicht auf krummen Wegen. Er kann keine krummen Wege gehen, um seines Namens willen. Er hat sich an seinen Namen gebunden. Und wie lautet der Name? Der gute Hirte. Ich hatte in der alttestamentlichen Lesung aus dem Buch oder von dem Propheten Hesekiel gelesen. Dort wurden die bösen, pflichtvergessenen Hirten vorgestellt. Schauen wir uns einmal ein anderes Hirtenbild an. Da ist der heranwachsende David. Der geht zum König Saul, weil er steht vor Goliath und hat Angst vor ihm und sagt zu ihm, dein Knecht hütete die Schafe des Vaters. Und kam ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. David riskiert dabei selbstlos sein Leben, weil er seinem Vater gegenüber treu ist. Der Vater hat ihm die Schafe anvertraut. Und David möchte abends wieder nach Hause kommen, genau mit der Zahl, mit der er morgens losgegangen ist. Psalm 23, da wird Gott als der Hirte bezeichnet. Und Psalm 23 spendet also ein Schatten, ist das Idealbild eines irdischen Kaisers, Königs oder Präsidenten. Ein Bild, wie man sein Volk leiten soll. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin es, dann sagt Jesus, ich bin der richtige Hirte. Dann sagt Jesus, ich bin der wohlgefällige Hirte. Aber dann sagt Jesus auch, ich bin der angekündigte Hirte. Wenn Jesus das sagt, gibt er zugleich erkennen, ich habe göttliche Würde. Ich habe göttliche Vollmacht. Aber der Kern des Satzes, der kommt doch noch. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Geschwister, das haben wir auch in der Passionszeit immer wieder bedacht, dass das Leben Jesu ihm nicht genommen wurde, er hat es gelassen. Und das tat er für mich und für dich als Schaf. In der Passionszeit ist Jesus das Lamm Gottes. Das Lamm, das an die Sklaverei in Ägypten erinnert. Das Lamm, das jährlich beim Passamahl symbolisch an den Auszug erinnert. Das Lamm als Sündenbock des Jahres, der täglichen Schuld. Das Lamm als das Schuldopfer für das, was getan wurde. Das Lamm, wie uns Johannes schreibt, das der Welt Sünde trägt. In der nachösterlichen Zeit ist Jesus der Hirte. Er geht uns voran. Wir waren über Karfreitag und Ostern bei unserem ältesten Sohn und der Schwiegertochter im Oberbergischen Hückeswagen. Und da wurde am Karfreitag das Lied gesungen, Siehst du das Lamm? Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Wenn nicht, könnte man das auch über YouTube erfahren. Das dauert 4 Minuten, 42 Sekunden. Vielleicht nehmen Sie sich mal die Zeit, Siehst du das Lamm? Und die fünfte Strophe hat mich berührt. Da heißt es, siehst du das Lamm auf seinen Arm? Der gute Hirte hält es warm. Er ließ die 99 stehen, es soll ihm keins verloren gehen. Siehst du das Lamm? Wir kennen dieses Gleichnis in Matthäus und in Lukas. Da sind wieder die Zöllner um Jesus herum. Und die Oberen verstehen nicht, was denn da schon wieder geschieht. Warum redet er gerade mit denen? Und da bringt Jesus dieses Beispiel. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eins ging verloren, ging er dem nicht nach. Und wenn er es gefunden hat, legt er es auf die Schulter und ruft seine Freunde und sagt, es war verloren und ich hab's gefunden. Das ist Freude im Himmel. Und heute kann auch Freude im Himmel sein, wenn wir umkehren, wenn wir der Stimme des Hirte Folgen leisten. Aber die Situation ist eben die, dass viele meinen, ich bedarf das nicht. Ich bin nicht verirrt. Ich bin nicht verloren. Und das ist das Bedauerliche, dass wir oft unsere Situation so nicht einschätzen können. Aus dem Blickwinkel Gottes sieht er uns und weiß, dass wir verloren sind. Bist du das Schaf, das beispielsweise bei der Konfirmation versprochen hat, dem Herrn nachzufolgen und dann doch abgewichen von den Wegen? Der Pseudohirte, da heißt es, der Mietling, aber der Nichthirte ist, den die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Im Gegensatz zu dem guten Hirten flüchtet dieser Mietling, dieser Pseudohirte. Er bringt sich erstmal selbst in Sicherheit, wenn die Gefahr kommt. Gut, wir können natürlich sagen, ja, bei dem kargen Gehalt soll er auch noch sein Leben riskieren, seine Knochen hinhalten. Da können wir sagen, ja, verständlich. Aber eins ist uns auch klar, nicht gut für die Herde, wenn sie so einem Hirten ausgeliefert ist. Und das Nahen des Wolfes spiegelt nur die Gefahr dar. Die Gefahr, die die Gemeinde immer wieder sich gegenüber sieht, von außen oder auch von innen. Der Apostel Paulus warnt so zum Beispiel in der Abschiedsrede die Ältesten von Ephesus. Wir lesen in der Apostelgeschichte, da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, denn er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Eine Gemeinde ist immer in Gefahr, ob es von außen oder von innen ist. Und wenn wir den Epheserbrief lesen oder später auch in der Offenbarung Kapitel 2 nachlesen, dann hatte selbstverständlich der Apostel Paulus recht. Die Gemeinde war bedroht und wurde bedroht. Die Aufgabe des Hirten ist zunächst zu weiden, aber auch zu wachen und zu warnen. Ich komme gleich noch zu verschiedenen Religionsstiftern, den Wölfen in den Schafpelzen. Aber ich möchte nicht an die Gruppe, oder nicht versäumen, an die Gruppe zu erinnern, wie sie mit unterschiedlichen Situationen und Motivationen an die Gemeinde herangeben. Ich hatte ja gerade in der Lesung des neutestamentlichen Textes gelesen von Apostel Petrus, dass es den Auftrag hat, die Herde zu weiden, nicht gezwungen, sondern freiwillig und nicht um schändliches Gewinnens willen, sondern von Herzensgrund. Nicht um schändlichen Gewinnens willen, und doch steht dies gerade bei vielen Religionsgemeinschaften und Sekten im Vordergrund. Wenn wir uns das einmal so kirchengeschichtlich ansehen, dann werden wir feststellen, dass viele Gründungsmitglieder einer Religion, einer Sekte, selber irgendwie religiös einmal unterwegs war, vielleicht auch in einer christlichen Gemeinschaft, dann in Verfehlung geraten ist und nicht bereit war, die Sünde zu bekennen, und hat dann eben seine eigene Organisation eröffnet. Ich möchte heute nur einmal ganz kurz stellvertretend mit 2, 3 Beispielen an die Scientologen denken. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen, irgendwo in der Fußgängerzone, dass sie an einem kleinen Tisch sitzen mit 2 Stühlen und bitten, dass man sich mal zu ihnen hinsetzt. Und da gibt es einen sogenannten E-Meter, das ist also ein Messgerät mit 2 Polen. Dann werden irgendwelche Dinge erzählt und da, wo dann auf einmal das Gerät ausschlägt, ähnlich wie ein Lügendetektor, heißt es, okay, an dem Punkt müssen wir arbeiten. Und dann werden Schriften verkauft und Kurse belegt und das kostet natürlich auch viel Geld. Allein so ein Gerät kostet über 5.000 Euro. Das muss natürlich auch alles finanziert werden und dann braucht man natürlich auch ein gutes Konto. Und wenn man dann einmal hochkommen möchte bei den Scientologen in der obersten Stufe, die OT, dann müsste man über die Jahre hin etwa 500.000 bezahlen, um da anzukommen, wo der Scientologe einen sehen möchte. Ganz im Gegensatz zu uns. Der Heilige Geist, der uns in der Wahrheit leitet, wurde uns von dem guten Hirten geschenkt. Wir brauchen kein Messgerät. Der Heilige Geist zeigt in uns, wo die Baustellen sind. Auch das ewige Leben, die höchste Stufe, die es geben kann, wird uns von diesem guten Hirten geschenkt und dargebracht. Da brauchen wir auch kein Bankkonto, um es zu bewegen. Wir brauchen auch nicht eine gewisse Altersstufe, um es zu verstehen. Die Kinder hören es oben jetzt auch im Turm. Wir brauchen auch nicht ein gewisses Alter. Oder Marita wurde einmal eingeladen zu einer Geburtstagsfeier. Das wurde ich auch zu eingeladen. Da sollte es Yoga-Übungen geben. Wie soll ich denn das machen mit meinen Hüft-OPs? Komme ich doch gar nicht klar. Wenn wir einer Religion folgen, dann werden wir immer wieder feststellen, dass es um irdische Dinge geht. Aber bei Jesus geht es um geistliche Dinge, um das Hören seiner Stimme. Und deswegen ist es auch aufgezeichnet worden, das Wehe, was immer wieder auch solchen Menschen gegenüber gesagt wird, was Jesus auch in den Konfliktgesprächen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder erwähnt. Verschiedene Dinge werden es dargestellt. Die Religionsstifter, von denen ich bereits gesprochen habe, die lassen zu, dass die Gemeinde zerstreut wird. Und sie können nicht Gottes Stellvertreter auf Erden sein, weil sie nicht die Gemeinde sammeln, sondern zerstreuen. Wenn wir in ihren Biografien nachlesen, dann werden wir feststellen, dass sie mehr mit sich selbst beschäftigt waren als mit der Herde. Dass sie ihre Waffen geputzt hat und eingesetzt hat. Dass sie in Meditation versunken war und gar nicht mitbekommen hat, was um sie geschieht. Die Religionsstifter machen Jahwes Anliegen nicht zu ihrem Anliegen. Und so heißt es bei Jeremia: Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut, spricht der Herr. Aber genau deswegen ist ja Jesus gekommen. Es heißt im 1. Johannes: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Kommt zu dem Punkt, die Kenntnis des guten Hirten. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und lasse mein Leben für die Schafe. Wir kommen jetzt zu einem ganz entscheidenden Punkt. Diese Verse sprechen von dem kennen. Schon in der Eingangsleitung sprach ich von dem Hirten, der nicht über die Mauer springt, sondern zur Tür hereinkommt und die Schafe mit Namen ruft. Wer kann die Schafe mit Namen rufen? Nur der gute Hirte, der die Namen kennt. Die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Kennen und erkennen sind wichtige Bestandteile unseres Alltags. So zum Beispiel in der nonverbalen Kommunikation, wenn ich jemand die Hand gebe oder nicht gebe, ob ich mit zwei Händen grüße oder mit einer oder mit keiner, ob ich den Wangenkuss einsetze oder nicht einsetze. Alles nonverbale Kommunikation. Und schon weiß ich, er kennt oder er kennt nicht. Als erst Missionare in Kenia waren und das alles erstmal lernen mussten, wie man sich begrüßt und in was für einer Form, habe ich festgestellt, dass ich Außenseiter bin. Ich kannte es nicht. Und mit den Jahren weiß man es. Wenn ich jetzt ehrenamtlich als Honorarkraft in Friedehorst unterrichte und habe dann hin und wieder Afrikaner vor mir, dann lächeln sie, weil ich es kenne und weitergeben kann. Oder bei einem Sportler, wenn ich seine Fähigkeiten kenne, dann erkenne ich auch seine Schwächen. Es war ein Spiel zwischen meinem Vater und mir, wenn wir spazieren gingen und an einem Getreidefeld vorüberkam, hat er mich immer getestet. Herbert, ist das Hafer, Roggen, Weizen? Und oft lag ich daneben, weil ich es nicht kannte. Aber als ich es später erkannt habe und sicher war, hörte dieses Spiel auch auf. Jesus kennt seine Schafe und es ist ein gegenseitiges Kennen. Aber das ist nicht nur zu grüßen oder über Jesus zu sprechen. Das tun viele und da sagt Jesus auch ganz unmissverständlich, es werden viele zu mir sagen an dem Tage, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen nicht geweissagt und so weiter und so weiter. Und dann endet Jesus mit den Worten, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nun könnte dieses tiefe Kennen Jesu uns und mir gegenüber ja auch gefährlich werden. Wenn Jesus wirklich alles weiß und mich kennt, bedenklich. Wie viele Beziehungen würden nicht zustande kommen, wenn ich vom Gegenüber wüsste, was für eine Vergangenheit er hatte? Wie viele Freundschaften würden zerbrechen, wenn der andere von dem anderen wirklich alles wüsste, alle Geheimnisse kennt? Und bei Jesus ist es so. Er kennt unsere Geheimnisse zu der Zeit, wo wir noch nicht gläubig waren, wo wir noch nicht auf seine Stimme gehört haben. Aber er kennt auch unser Versagen, unsere Verfehlungen von der Zeit, wo wir uns als Christen bezeichnet haben und trotzdem versagt haben. Warum ist das bei Jesus anders? Seine Kenntnisse über mein Versagen sind mit seiner Liebe verbunden. Er hat uns zuerst geliebt. Zuerst. Ich möchte das immer wieder betonen. Bevor wir zum Himmel aufschauen, schaut er runter. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns erlöst. Er hat uns bei Namen gerufen, wie es Jesaja sagt. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Trotz meiner dunklen Vergangenheit. Der gute Hirte lässt sein Leben für mich. Trotz dem er weiß, wer ich bin. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und jetzt vergleicht Jesus das auch noch mit einem unglaublichen Vergleich. Er sagt, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus stellt das auf die Stufe und sagt, wie mich mein Vater kennt. Nun haben wir einen irdischen Vater und er weiß vieles über uns. Sicherlich nicht alles. Aber das drückt so ein bisschen das aus. Er kennt mich. Er weiß, wie ich reagiere. Und Jesus setzt das jetzt auf diese Stufe. Jesus vergleicht das Kind zu uns mit seiner tiefen Beziehung zu seinem Vater. Und jetzt will Jesus auch uns in diese Beziehung einziehen. Ich zitiere wenige Verse aus dem hohen priesterlichen Gebet. Ich aber bitte nicht für sie allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus betet jetzt erstmal für seine Jünger, aber geht darüber hinaus und sagt, ich bete jetzt nicht nur für sie allein, sondern auch die, die durch ihr Wort zum Glauben werden. Und sein Gebet ist, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist das Anliegen des guten Hirten. Eine Einheit, dass wir eins seien. Die Schafe kennen ihn entweder, weil er sich offenbart hat oder weil der Vater ihn offenbart hat. Und diese Offenbarung bezieht sich jetzt nicht nur auf das Judentum, sondern es geht auch weiter bis uns in das tiefste Heidentum. Vers 16 heißt es, der Auftrag des guten Hirten, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Damit sagt Jesus nichts anderes, als wir ohnehin im Alten Testament nachlesen können. In einem Gebet schreibt König David im Psalm 86 noch, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Oder zu Weihnachten in der Adventszeit lesen wir immer wieder auch bei dem Propheten Jesaja, ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an den Enden der Erde. Und der Prophet Zacharia schreibt dazu, es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Der Blick zu den Heiden war schon immer da, aber er war noch nicht vollzogen. Jetzt sagt Jesus, dass es so sein soll. Und der Jude, der Apostel Petrus, schreibt dann oder sagt in Apostelgeschichte 10, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, ist ihm angenehm. Da erlebt auf einmal der Jude, wie die Heiden sich bekehren. Und er erstaunt einfach über das, was er sehen darf. Und der Apostel Paulus ist dann besonders noch jemand, der immer wieder um diese Einheit wirbt, die uns der Diabolus, der Zerstörer und Zerstreuer, trennen möchte. Er schreit, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch den Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle in allen. Einheit, das ist, was der Hirte möchte, nicht Spaltung. Die Menschheit hatte in Adam einen einheitlichen Ursprung. Und diese Einheit ging spätestens bei dem Turmbau zu Babel verloren, als viele Sprachen gesprochen wurden. Und diese vielen Sprachen finden in Pfingsten in der Einheit des Heiligen Geistes wieder zusammen. Und in der universalen Gemeinde, die mit dem Heiligen Geist ausgestattet ist, haben wir diese Einheit. den einen Herrn, den einen guten Hirten. Ich habe jetzt viel über diesen Hirten gesprochen. Ich möchte uns und mich Fragen stellen. Wie gehe ich mit dieser Tatsache um, dass der Hirte um mich wirbt? Sehe ich mich von Wölfen umgeben, die mir die Zeit stehlen, die mir mein Geld rauben? Kann ich das ergreifen in dem Heiligen Geist, dass es die Stimme ist, die ruft? Höre ich dieser Stimme? Folge ich dieser Stimme? In welcher Beziehung stehe ich zu dem guten Hirten? Und wie weit beteilige ich mich an dem Auftrag, den Heiden die Botschaft zu sagen, die Mission zu unterstützen, die Werke, die nach ihm ausgerichtet sind, zu fördern? Was liegt mir an dem Punkt der Einheit? Der herzensgute Hirte, der Pseudo-Hirte, die Kenntnis des guten Hirten und der Auftrag des guten Hirten. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Amen.